Vom Buch Biblische Führung und Leitung, heute die Lektion Nummer 8, David. Und ja, von David können wir ganz viele Lektionen entnehmen für unsere Verbesserung, unser Lernprozess, wie man wächst in der Leitung des Volk Gottes, weil er David das Volk Gottes geleitet hat, viele Psalmen geschrieben hat, ein sehr geistlicher Mensch war. Ich lese hier diesen Vers aus 2. Samuel 8, 15. Und David regierte über ganz Israel und David verschaffte seinem ganzen Volk Recht und Gerechtigkeit. 2. Samuel 8, 15. Das ist ja, am Ende, seiner, oder wie kann man sagen, als er den Höhepunkt seiner Leiterschaft erreicht hat, war er ein guter König und gerecht und so weiter. Halleluja, Das ist schön zu hören, dass ein Regierender eine gute Regierung macht, ist nicht selbstverständlich. Lass uns mal anfangen, ganz am Anfang. Das heißt, vom Leben von David. Wir reden ja von David, deswegen der Anfang des Lebens Davids. Und was wissen wir von seiner Kindheit? Dass er ja ein Hirte war von Schafen. Und wie sieht so ein Leben eines Hirten aus? Wir hatten schon Kontakt mit Menschen, die so einen Beruf haben. Das ist ja ein sehr schwerer Beruf. Aber bevor wir diesen Kontakt hatten, könnten wir so denken, ja, guck mal, wenn man manchmal so vorbei fährt an Orten, wo so Schafen sind, und man sieht so der Hirte da sitzend und beobachtend, die Schafe, man denkt, ja, wie langweilig, hier den ganzen Tag nur gucken, sitzen und da einpennen, das muss ja total langweilig sein, sowas zu machen. Sicher ist das nicht so. Das heißt, da gibt's ja immer Probleme, die Schafe, die ausbrechen wollen oder so, und da müssen ja die Zäune gestellt werden und die müssen geimpft werden und etc. Die brauchen Wasser und Medikamente und so weiter. Das ist ja ein ganz schwerer Beruf. Und was möchte ich hier betonen? Dass ja, nachdem ich das alles ja studiert habe, was ja David gemacht hat und seine Erfolge und seine Strategien und so, habe ich das hier gemerkt, dass er das ernst genommen hat, ein Hirte zu sein. Vielleicht anders als andere. Jesus hat einmal gesagt, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Mercenario, das bedeutet der Angestellte. Ein Angestellter eines Betriebs, der als Hirte arbeitet, wenn der Löwe kommt oder wenn der Bär kommt, dann denkt der Angestellte, weißt du was, diese Schafe gehören mir nicht, ich hau ab. Aber David, der hat seine Schafe verteidigt. Der hat sein Leben ins Spiel gesetzt, um diese Schafe zu verteidigen. Und er bemühte sich in diese Arbeit. Und er bemühte sich noch in etwas anderes. Und dieses andere war Harfe spielen. Vielleicht, was ist ja eine Harfe? Okay, so ein Instrument mit Saiten oder so. Heute würden wir vielleicht sagen Gitarre oder so. Ein Hirte, der neben seiner Herde sitzt und da Gitarre spielt. Aber, so wie ich das verstehe, hat David das ernst genommen. Das heißt, er hat sich bemüht, das gut zu machen. Richtig professionell sozusagen, richtig gut klingend, richtig, dass andere Leute darüber geredet haben, guck, wow, David spielt ja so schön, weil wir werden sehen, später war das ja der Grund, warum er im Palast gearbeitet hat, weil jemand gesagt hat, guck mal, David, der kann so gut spielen, das heißt, er hat sich auch da bemüht, das ist ja ein wichtiger Punkt, was wir von ihm lernen können, er hat sich bemüht, in diese kleinen Sachen. Er hat nicht gedacht, weißt du was, ich spiele hier Gitarre oder Harfe, einfach um mich selbst hier die Zeit zu vertreiben. Und dann ist es ja egal, ob ich jetzt schön spiele oder hässlich oder richtig oder falsch, ne? Sowieso hört mir nicht niemand zu und so weiter, ne? Aber nein, er hat sich bemüht, so ein Hirte zu sein. Ich habe da eine Reportage gesehen im Internet über diesen Beruf heutzutage. Und da haben sich so Hirte beschwert, dass heute niemand mehr das machen will, ne? Das ist eine anstrengende Arbeit und niemand will das mehr machen, da 100 Schafe aufzupassen. Niemand will das machen. Und ich denke, damals war das ja auch nicht anders, wenn wir so sehen, wie die Brüder von David sich angestellt haben, ne? Kann ich mir vorstellen, dass es damals auch so war, dass alle gedacht haben, Hirte von Schafe zu sein, das ist ja die letzte Arbeit. Die letzte Arbeit, da auf dem Feld zu bleiben, da, ne, weit weg von zu Hause, und das ist ja nur harte Arbeit und wenig Gewinn sozusagen. Und viele würden heute sagen, so etwas mache ich nicht. Ich bin mir dafür zu schade. Ich? Hirte von Schafen? Nein, ich will was Besseres, was Größeres tun, was Wichtigeres, ne? Es gibt so einen interessanten Ausdruck auf Deutsch, die innerliche Kündigung. Viele machen einen Job, eine Arbeit, aber innerlich haben sie schon gekündigt sozusagen. Die sagen, ich mache das hier nur, um Geld zu verdienen, aber wenn ich könnte, würde ich kündigen. Und so ähnlich vielleicht viele andere Hirten, Freunde von David, haben das auch gemacht. Weißt du was, das mache ich, weil ja Geld verdienen muss, aber im Grunde interessieren mich die Schafe gar nicht. Aber nein, David hat sich bemüht. Er war treu im Kleinen. Und ich habe hier zwei Bibelverse notiert, die über dieses Thema reden. Matthäus 25, 23. Sein Herr sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Matthäus 25, 23. Und Jakobus 4, 6b. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Dass David sich gedemütigt hat. Er sagt, okay, ich tue diese Arbeit. Und interessant, dass dieser erste Vers, Matthäus 25, ne, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Ja, das war genau der Fall mit David. Der war treu, seine Schafe zu hüten, und als der Löwe kam, er hat den Löwen bekämpft, und sicher hat er, ist nie durch seinen Kopf gegangen, dass genau das sein würde später, was ihm quasi die Tür aufmachen würde, dass er eine Karriere machen würde im Palast, dass er einen Löwe getötet hat oder einen Bär getötet hat. Aber genau so war das. Und so ähnlich unser Leben. Wir denken, ach, weißt du was, hier jemand zu helfen, eine Witwe zu helfen oder einen frisch bekehrten Jüngerschaft zu machen. Und so, dafür bin ich mir zu schade. Ich will predigen vor eine große Gemeinde oder so. Nein, diese kleinen Sachen, die sind ja eine Vorbereitung. Die zeigen unsere Treue. Jesus, der gute Hirte, die nächste Überschrift, Jesus, der gute Hirte. Ja, wenn wir so denken, David, Hirte und Jesus, ne? Jesus, der gute Hirte. Und ja, ich muss sagen, dass dieses Bild Jesus, der gute Hirte, so in mir so solche wollige Gefühle wecken, wo ich denke, ja, ein Hirte, der sein Schäflein im Arm haltet und so und streichelt, ne? Solche Gefühle. Aber wenn ich so lese, was David so machen musste, gegen Löwen kämpfen und gegen, ne, Bären kämpfen und so, und ich denke, wow, Jesus, ne, siehst du, der ist der Hirte, der gegen Löwen und Bären kämpft für mich, ne, damit er mich beschützt, ne. Das ändert auch mein Bild von Jesus, was das heißt, ein Hirte zu sein. Und ja, wir werden gleich sehen, dass David ja gesalbt wurde zum König, gesalbt. Samuel ist gekommen und Öl auf seinen Kopf geschüttet. Ne? So funktioniert diese Salbung. Und interessant, dass das Wort Christus ist ja ein griechisches Wort, was übersetzt bedeutet der Gesalbte. Der Gesalbte. Und David ist ein Urbild von Christus. Ja, dieses Wort Urbild, ne? Ich hoffe, ihr versteht, was dieses Wort bedeutet. Das ist ja so quasi ein Modell sozusagen. Ein Mensch, den wir vergleichen können. David können wir vergleichen mit Jesus. Weil David war ein Hirte, wurde gesalbt. Jesus ist der gute Hirte und Christus bedeutet gesalbt. Und da gibt es ja viele Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten. Jesus ist der gute Hirte. Ja, gut, auf der nächsten Seite. Berufung. Ja, wir wissen, dass David ja gesalbt wurde von Samuel. Und wir wissen nicht genau, wie alt David war, als er gesalbt wurde. Ich schätze mal, vielleicht so 10 Jahre alt, würde ich sagen, wenn ich die Erzählung der Bibel so einschätze. Es steht nicht geschrieben. David wurde König, als er 30 Jahre alt war. Das heißt, es hat dann 20 Jahre gedauert von seiner Salbung, bis er König geworden ist. Das heißt, das ist ja ein langer Prozess, quasi ein langsamer Prozess der Perfektionierung, des Wachsens im Geist und in der Kenntnis. Und einige dieser Details möchte ich hier betonen. Punkt Nummer 1, er wurde während seiner Arbeit berufen. Sicher habt ihr schon gelesen, die Geschichte, die hier besprochen wird. Deswegen muss ich die ja nicht wieder erzählen. Und sicher wisst ihr, dass Samuel gekommen ist zu Isai und hat gesagt, Isai, ich möchte hier ein Opfer machen, ein Fest. Das heißt, die haben dann Tier geopfert, aber dann haben sie dann auch gegessen, das Fleisch dieses Tieres. Das war so eine Art Fest sozusagen. Das war quasi ein religiöses Fest. Das hatte er gemacht als ein Vorwand, weil er wusste, wenn ich sage, ich bin hier gekommen, um den neuen König zu salben, dann würde Saul sofort hingehen und töten. Versteht ihr? Deswegen musste er sagen, lasst uns ein Opfer machen, ne? Und so, weißt du was, ich habe eine Idee, lasst uns hier einen Gottesdienst machen, ne? Das heißt, heute würden wir sagen Gottesdienst, ne? Lasst uns hier einen Gottesdienst feiern, lieber Isai, weißt du was, ne? Ich habe Lust darauf, ne? Ich denke, das ist eine gute Idee, was meinst du, ne? Und okay, dann haben die das gemacht, aber nachdem sie das gemacht haben, hat dann Samuel gesagt, weißt du was, Isai, ich bin hier gekommen, um noch etwas anderes zu machen. Ich möchte einer deiner Söhne salben. Ne? Und ihr kennt schon die Geschichte. Dann hat der Samuel auf den ältesten Bruder von David geschaut und er war stark und groß. Er war ja im Militär und so, ein Soldat von Saul und so. Und interessant, dass die Bibel erzählt, dass Samuel selbst gedacht hat, er hat das wirklich so gedacht, ja, der, ne, sicher ist es er, den ich salben soll, sicher, ne, guck mal, der ist so stark, so mächtig, so schön, ne, gut aussehend, ne, sicher will Gott, dass ich ihn als nächsten König salbe. Er hat so wirklich so gedacht, da steht es so, aber Gott hat ihm gesagt, nein, den nicht. Dann, ihr wisst schon die Geschichte, dann ist er die ganzen Brüder durch und immer hat Gott gesagt, nein, 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 bis alle durch waren. Und dann hat Samuel gefragt, hallo Isai, hast du noch ein Kind, ne? Noch einen Sohn? Ne? Und Isai sagt, ach ja, ich hab doch noch einen. Verstehst du? Ne? Aber der ist ja der arbeitet, ne? Mit den Schafen, der ist Hirte, ne? Und dann hat Samuel gesagt, ja, dann lass ihn rufen. Da stellt euch mal vor, die mussten ja warten, vielleicht eine Stunde oder 2 Stunden, bis jemand zu David geht, ihn ruft und dann muss er kommen. Das dauert, alle haben da gewartet, 1 Stunde oder 2 Stunden, bis er gekommen ist und so. Aber das will ich betonen. David war ja der Einzige von den allen, der in diesem Moment gearbeitet hat. Er wurde berufen, während er arbeitete. Das ist interessant, weil viele andere biblische Menschen, wichtige Menschen, bei denen geschah genau das Gleiche, wie zum Beispiel bei Mose. Er auch arbeitete mit den Hirten, mit den Schafen, als Gott ihm erschienen ist im Feuer, der Feuerflamme. Und Amos, er war hinter seinen Ochsen, hat er das Feld, den Feld hier gepflügt, als Gott ihn berufen hat. Und Matthäus in sein Zollbüro und Petrus in seinen Fischerbetrieb, während sie arbeiteten. Das ist eine ganz wichtige Botschaft für uns, weil viele denken, ich möchte für Gott arbeiten. Was tue ich? Ich weiß nicht, was ich tue. Was tue ich dann? Ich kreuze mal die Arme und warte. Ich leg mich hin und warte, dass Gott mich zeigt, was ich tun soll. Ich denke, das ist die schlechteste Idee. Die gute Idee ist, fang mit den Talenten an. Das habe ich ja auch in den Heften 11 und 12 immer wieder gesagt. Talenten, das ist die unterste Ebene, das ist die Eingangstür für die ganze Sache, für die ganze Frage, was kann ich für Jesus tun? Talente, das heißt deine Naturtalente, das, was du so kannst als Mensch. Wie David, er konnte die Schafe hier, die Schafe hüten und Harfe spielen und so und Löwen töten und sowas. Und das war ja die Eingangstür für alles, was später geschehen ist in seinem Leben. Nächste Überschrift, David wurde verachtet. Wenn man ja so den Text liest und zwischen den Zeilen so liest, dann merkt man, dass er verachtet wurde. Dass niemand auf ihn geachtet hat, dass alle gesagt haben, weißt du was, David, auf ihm geben wir gar nichts. Der ist so klein und so, der taugt für gar nichts, der kann nichts. Der ist unnütz und so weiter. Alle haben gesagt, David, nein, Welcher Vater würde schon seinen Sohn vergessen? Wer hier Vater ist, weiß das. Wenn jemand kommt und sagt, guck mal, lass uns hier ein Fest machen und du rufst ja deine Söhne, dann würde ich ja nicht nur zwei von denen rufen, sondern alle drei. Aber Isai hat das gemacht, er hat David vergessen. Dann seht ihr, wie viel Wert David hatte vor seiner Familie. Ganz schlimm, ganz schrecklich. Das heißt, heutzutage würde so jemand, kann man sagen, Therapie machen bei einem Psychologen oder so, weil er hier gehänselt wird oder so. Es war sicher sehr demütigend. Wenn du, stell dir mal vor, du bist in dieser Situation. Dein Vater vergisst, dass du sein Sohn bist. Wie demütigend das sein muss. Und noch mehr, wenn man ja in diesem Alter ist. Weil wenn ich ja, der schon sehr viel gelebt hat, wenn jemand mich verachtet, wenn jemand mich beschimpft, dann kann ich das ja abstecken, hinstecken. Aber ein Teenager, ein Zehnjähriger, für den ist das viel, 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 viel schwerer. So etwas ist traumatisierend. Wir haben noch gestern mit jemand gesprochen, eine Schwester, die hat erzählt und so weiter über eine bekannte Person, die schon 70 Jahre alt ist und trotzdem nie zur Kirche geht, weil, das heißt zur katholischen Kirche geht, weil als Kind gehänselt wurde in der Kirche, vom Priester oder so, vor 60 Jahren, versteht ihr? Weil die Erfahrungen, die man als Kind hat, die sind ja prägend. Aber David, der konnte damit umgehen. Der hat sich nicht runterziehen lassen. Und später, als er dann seine Psalmen geschrieben hat, hat er auch diesen hier geschrieben, Psalm 27, Vers 10. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Psalm 27, 10. Das ist ja nicht nur so hingesagt, sondern das stammt ja aus der Erfahrung, was er hatte, David. Aus seiner tiefer Schmerz, was er hat in seinem Herzen, weil seine Familie ihn verachtet hat. Und trotzdem war er nicht verbittert. Trotzdem konnte er, wie kann man sagen, das überwältigen. Das irgendwie hat er das geschafft. Und das ist ja eine Botschaft für uns. Wir fragen uns, was können wir von David lernen, von dieser Situation lernen? Und was ich so lerne ist, dass im Leben die Leute nicht kommen und sagen, Rolf, lieber Rolf, weißt du was? Wir werden dir hier eine Chance geben, dass du etwas ganz Großes und Tolles machst. Nein, so funktioniert das nicht. Genau das Gegenteil. Wenn wir etwas Großes tun wollen, dann kommen viele andere und sagen, nein, vergiss das, gib's auf, du wirst es nicht schaffen. Verstehst du? Die meisten Menschen, die machen ja Türen zu, als dass sie Türen aufmachen. Interessant, was dann geschah. Das war so ein Schlag ins Gesicht der Familie von David. 1. Samuel 16, 13. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. 1. Samuel 16, 13. Mitten unter seinen Brüdern. Das heißt, der hat ihn gezeigt sozusagen. David wurde geehrt. Alles, was seine Brüder gegen ihn gemacht haben, ihn verachtet und so weiter, hat Gott ausgewischt. Ihnen eine ausgewischt. So macht Gott oft in unserem Leben. Dass die Menschen, die uns verachten, dass Gott denen zeigt, dass wir gesegnet sind. Und später schreibt dann David im Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Im übertragenen Sinn. Er redete im Psalm 23 über die Arbeit des Hirten und beschreibt diese Situation. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Wie Gott so uns, wie kann man sagen, uns ehrt. Wir ehren Gott und Gott ehrt uns auch. Das heißt, er zeigt unseren Feinden, dass wir gesegnet sind. Falls David sich in Selbstmitleid absinken ließe, hätte Gott nichts für ihn tun können. Gott verteidigt die Verfolgten und Verachteten. Ja, das ist so. Aber nicht unbedingt die, die sich verfolgt und verachtet fühlen. Da müssen wir aufpassen, weil oft fühlen wir uns, oh, niemand versteht mich, niemand liebt mich und so weiter. Aber oft ist das einfach eine Lüge. Viele Menschen lieben uns. Und der Teufel kommt und sagt, guck mal, Rolf, niemand liebt dich. Alle verfolgen dich, niemand ehrt dich und alle hänseln dich und so weiter. Und man glaubt das und man denkt, oh ja, so ist das. Ich bin der letzte Mensch auf der Welt und so. Manchmal glaubt man solche Sachen und dann gehen die Gefühle im Keller. Und was macht dann Gott? Gott sagt, ja, schmur da in deine Lüge, in deine falschen Gefühle. Aber dieses Selbstmitleid. Aber im Fall von David war das nicht so. Er wurde wirklich gehänselt. Versteht ihr den Unterschied zwischen, wenn wir denken oder wenn wir uns ausmalen, dass wir nichts wert sind, dass wir verfolgt sind, oder wenn wir wirklich verfolgt werden. Deswegen ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Weil wenn wir wirklich verfolgt werden, dann können wir beten, Gott, schütze mich. Oder wenn wir wirklich verachtet werden, dann können wir sagen, Gott, sei mein Richter. Können wir das tun? Und Gott wird etwas tun. Aber nicht, wenn wir hier in unserem Selbstmitleid schmoren. Dann nicht. Nächste Überschrift, Geist erfüllt. Ja, das ist ja wichtig. Der Heilige Geist kam auf David und hat ihn begleitet, hat ihn inspiriert, dass er ja viele Psalmen geschrieben hat, dass er das Volk mit Gerechtigkeit regiert hat und so weiter, dass er Goliath besiegen konnte und so weiter. Der Heilige Geist ist auf ihn gekommen. Und im Heft Nummer 3 haben wir das studiert über den Heiligen Geist, dass damals im Alten Testament kam ja der Heilige Geist nur über wenige Menschen. Ausgewählte Menschen. Aber heute kommt ja der Heilige Geist über jeden, der glaubt. Wenn man sich bekehrt, bekommt man den Heiligen Geist. Und dazu können wir noch beten, dass wir die Geistestaufe bekommen. Das ist ja ein Überfluss im Heiligen Geist. Dann können wir ja, jeder von uns diesen Heiligen Geist bekommen, den David bekommen hat, weil wir denken, ja, David, guck mal, der war ja so besonders. Ich bin ja nicht so besonders wie David. Ja, aber die Zeit ist eine andere. Wir leben in dieser Zeit des Heiligen Geistes, wo alle das Anrecht haben, diesen Überfluss im Heiligen Geist zu haben. Und viele nehmen das nicht in Anspruch. Deswegen wieder so eine Lektion, die wir lernen können. Lass uns mal nachdenken am Wort Salbung. Salbung. Wenn wir das Wort Salbung hören, ne, das heißt im Alten Testament, bedeutet das ja Öl auf den Kopf einer Person schütten. Das war Salbung. Und im Neuen Testament, was redet das Neue Testament über Salbung? In Jakobus Kapitel 5, Vers 14, da steht es, ne, über Salben von Kranken. Im Neuen Testament sollen wir die Kranken salben, damit sie geheilt werden. Können wir tun, das können wir tun, müssen wir nicht tun. Wir können nur die Hand auflegen, geht auch. Oder beten übers Telefon, geht auch. Ne? Aber auch salben mit Öl, geht auch. Das Wort Salbung benutzen wir ja im übertragenen Sinn für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist diese Salbung. Und es geht um die Berufung zum Dienst, die fünf Dienste nach Epheser 4,11. Ich übersetze das in meinen Worten. Missionar, Evangelist, Seelsorger, Bibellehrer und Prophet. Diese fünf Berufungen, diese fünf Salbungen, diese fünf Dienste, egal wie man das nennt, es hat mit dem Heiligen Geist zu tun, dass der Heilige Geist auf uns kommt und Jesus uns in der Gemeinde stellt in einen dieser Dienste. Nächste Überschrift, der Prozess und die Prophezeiung. Der Prozess und die Prophezeiung, das sind zwei Sachen, die total verbunden sind. Was ist denn der Prozess? Der Prozess ist ja diese 20 Jahre, wo David wachsen musste in seiner Reifung, in seiner Geschichte, bis er zu diesem Ziel gekommen ist. Und die Prophezeiung, ne, ist ja dieses Ziel. Samuel ist gekommen, ihn als König zu salben. Das ist ja so eine Art Prophezeiung. Du wirst einmal König werden. Warum hat es so lange gedauert? Weil Gott ja unser Herz kennen will. Warum dauert es lange für uns? Ne? Ich meine, das ist ja, es geht ja um uns. Warum dauert es lange, bis von der Zeit, als wir erfüllt wurden vom Heiligen Geist, dass wir Geist getauft wurden, bis zum Punkt, wo wir dann, ne, ein Evangelist oder ein Seelsorger oder ein Bibellehrer sind? Warum dauert es so lange? Das ist ja ein Prozess. Ein Prozess. Und wir bekommen ja manchmal solche Prophezeiungen. Ich könnte euch hier mehrere solcher Prophezeiungen erzählen, die ich bekommen habe, die mir ganz klar so im Gedächtnis sind. Aber das würde zu lange dauern. Und vielleicht hast du ja auch so eine Prophezeiung bekommen. Du wirst einmal ein großer Evangelist sein oder du wirst einmal ein großer Prediger sein oder sowas in der Art. Ne? Und warum dauert es so lange, bis es dann so kommt? Es gibt Leute, die dann sofort loslegen und sagen, ich habe eine Prophezeiung bekommen, ich werde einen großen Evangelist werden. Mach die Tür auf. Ne? Macht hoch die Tür, ne? Den Tor macht weit. Ne? Hier kommt der Herr des Evangelismus. Ne? Okay, wer Weihnachtslieder kennt, versteht, was ich meine. Ne? Aber so soll es nicht sein. David hat nicht gesagt, Leute, ich wurde gesalbt als König, deswegen räumt den Platz, ich bin der König. Ne? Nein, so war das nicht. Er musste durch einen Prozess. Warum hat denn Samuel David gesalbt, wenn es dann diesen Prozess geben würde? Würde das ja auch vielleicht ohne diese Salbung funktionieren? Ich denke nicht, ne? Klar, weil er dann erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist und so weiter. Und ohne dem würde das nicht funktionieren. Ne? Aber lass mich das vergleichen. Mir ist so eingefallen, so ein kleines Vergleich. So eine kleine Geschichte, die ich erfunden habe, damit ihr das mit der Prophezeiung versteht. Stellt euch mal vor, ihr seid 17-Jährige, ungefähr so, und macht euch Gedanken über eure Werdegang, über, ne, eure Zukunft. Soll ich jetzt eine Ausbildung machen oder soll ich jetzt studieren? Soll ich hier eine Arbeit nachgehen? Was soll ich tun? Und indem ihr euch so Gedanken macht, ne, erscheint, ist eine erfundene Geschichte, erscheint vor euch ein Mensch, ganz komisch gekleidet, futuristisch so gekleidet, und sagt, guck mal hier, ne, ich bin hier gekommen aus der Zukunft, aus 30 Jahre in der Zukunft, bin zu dir gekommen mit der Aufgabe hier, dir diese Zeitschrift zu bringen, diese Zeitschrift, wie heißt das? Diese Zeitschrift, ich sag mal so, ne? Und du guckst in dieser Zeitschrift und du siehst ein Foto von dir in 30 Jahren und du liest da
Magazin,
ne? Du liest da, dieses Magazin erzählt deine Geschichte, was ja in diesen nächsten 30 Jahren geschehen wird, ne? Dass du studiert hast Physik oder Chemie, ne? Oder sowas, oder ein Arzt geworden bist und dass du 2 Doktortitel gemacht hast und dass du einen Nobelpreis der Physik oder der Medizin bekommen hast und dass du berühmt geworden bist, weil du viele Erfindungen gemacht hast, die die Menschheit geholfen haben und so weiter. Ne? Du liest das in dieser Zeit, in diesem Magazin. Ne? Dann verschwindet dieser Mensch. Ne? Ich habe ja diese kleine Geschichte erfunden, damit wir so ein bisschen uns vorstellen können, was ist ja der Zweck einer Prophezeiung. Wenn du jetzt diese Erfahrung gehabt hättest, ne, dieser junge Mann, muss ja nicht du sein, irgendein junger Mann oder eine junge Frau, so eine Erfahrung hätte, dann würde ich sagen, ja, jetzt muss ich Physik studieren, ich muss ja 2 Doktortitel machen, ich muss ja viele Erfindungen machen. Ne? Das ist meine Berufung, das habe ich gelesen in dieser Zeitschrift, ne? In diesem Magazin. Und dann hätte dieser Mensch diese Vision, dieses Ziel, in dieser Richtung muss ich arbeiten. Aber könnte auch sein, dass dieser Mensch völlig anders reagiert und sagt, mir egal, will keine Physik studieren, will keinen Doktortitel, will nicht berühmt werden. Verstehst du, das möchte ich alles gar nicht. Ne? Dann wird das ja auch nicht passieren. Dann wird ja nicht in 30 Jahren in der Zeitung erscheinen, der große Doktor und Erfinder und Nobelpreisträger. Versteht ihr? Das hängt ja davon ab, wie wir das verarbeiten, wie wir darüber reagieren. Und so mit den Prophezeiungen. Wenn jetzt ein Prophet kommt und dir ein Wort gibt und sagt, Bruder oder Schwester, so und so, Gott wird aus dich ein großer Prediger machen, ne? Ja, dann kannst du sagen, toll, dann lass mich mal hier studieren, wie man predigt oder so, lass mich mal einen Kurs machen, wie man predigt oder so. Okay, du kannst das machen oder du kannst auch sagen, mir egal, ne? Hoffentlich passiert das, aber ich werde nichts tun, ne? Ich werde keinen Finger krumm machen in dieser Richtung, ne? Oder ich werde einfach warten, bis irgendeine Kirche entdeckt, dass ich eine Gabe der Predigt habe, verstehst du? Ich warte hier sitzen auf dem Stuhl, hoffentlich klingelt es irgendwann und jemand sagt, oh, wir warten, dass du kommst und hier in der größten Kirche Deutschlands predigst oder so. Ne? Das wird dann nicht passieren, verstehst du? Du musst in dieser Richtung arbeiten und dann wird es passieren. Das heißt, die Prophezeiung ist ja nur ein Bild in der Zukunft, eine Vision. Und ich habe irgendwo hier eine Frage gestellt. Was ist der Unterschied zwischen einem Traum und einem Plan? Was ist der Unterschied zwischen einem Raum, einem Traum und einem Plan? Ja, hoffentlich wisst ihr den Unterschied. Oder wenn ihr bis heute noch nicht darüber nachgedacht, hoffentlich denkt ihr heute darüber nach. Ein Traum, ne? Man träumt, oh, wie schön wär's, wenn ich Millionär wäre, wenn ich 2 Häuser hätte oder wenn ich dies wäre oder hätte und so weiter. Träumen, ne? Träumen, träumen, träumen. Aber nichts passiert. Was ist dann ein Plan? Wenn man sich hinsetzt und sagt, weißt du was, ich will ein Haus kaufen oder so. Was muss ich da tun? Ich muss zur Bank gehen, ich muss ein Einkommensbeweis haben, ich dies und das und dann muss ich dies und das machen, alles planen auf ein Blatt Papier und dann nach und nach das tun. Das ist ja ein Plan. Viele Menschen träumen, oh, wie schön wäre es, wenn ich ein großer Seelsorger wäre oder ein großer Bibellehrer. Wow, super, ne? Ich habe diesen Traum, ne? Und andere gehen hin und sagen, ich möchte ein Bibellehrer werden, was muss ich tun? so eine theologische Anstalt gehen oder ne, viele Bücher lesen und so weiter. Und das dauert, ne? Das dauert, dieser Prozess. Wie lange blieb Jesus in der Schreinerei? Ganz wichtige Frage. Man weiß, dass Jesus, als er 12 Jahre alt war, schon wusste von seiner Berufung. Er wusste, dass er der Sohn Gottes ist. Wir wissen das ja, die Bibel erzählt uns das. Aber was hat er dann gemacht? Von 12 bis 30, was hat er dann gemacht? Wir wissen das, ne, von der Geschichte her und so, wenn wir studieren, dass damals die jungen Männer mit 12 oder 13 Jahren anfingen zu arbeiten. Damals gab es ja diese Zeremonie, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Das war so eine Art Zeremonie, die man mit jungen Männern gemacht hat, jungen, ne, Jungs gemacht hat, so eine Art Zeremonie. Das war die Einführung im Erwachsenenleben. Und ab dieser Zeremonie war der junge Mann erkannt als ein Erwachsener. Da musste er auch arbeiten. Und diese Zeremonie hat man ja gemacht, als der Junge 12, 13 oder 14 Jahre alt war, ungefähr um den Dreh. Das heißt, von 12 bis 30 hat Jesus in der Schreinerei von Josef gearbeitet. Niemandem geheilt, keine Wunder getan, ne, nur gearbeitet. Und so ähnlich David. Von 10 bis 30, ne, zuerst Hirte gewesen und so weiter, dann geflohen von Saul und so weiter, ne, bis er ans Ziel angekommen ist. Das müssen wir wirklich, ne, kapieren. Wenn in unserem Leben die Sachen nicht so schnell gehen, wie wir uns das vorstellen, dann sollen wir nicht sagen, weißt du was, das wird ja gar nicht funktionieren. Ich werde ja nie einen Prediger werden oder nie ein Evangelist werden oder nie ein Bibellehrer werden. Das ist falsch. Wir sollen unsere Berufung erkennen und sagen, Gott hat mich berufen, ne, einen Missionar oder ein Prediger oder ein Evangelist zu sein. Gott hat mich berufen und ich arbeite in dieser Richtung. Ich mache etwas. Ich versuche zu lernen. Ich guck mal, ne, hier, was kann ich tun? Wie gesagt, Talente einsetzen ist der Punkt Nummer eins. Und dann die Gaben und so weiter und sich bemühen, die Sachen ernst nehmen. Noch etwas, was David so hatte, was andere wichtige Menschen der Bibel hatten, diese Wüstenzeit. Jesus war 40 Tage in der Wüste. Der Apostel Paulus war 3 Jahre in der Wüste von Syrien und viele andere. Moses war 40 Jahre in der Wüste und so weiter. Diese Wüstenzeit ist so eine Zeit, der, ne, wo wir lernen, Prinzipien festhalten. Das heißt, wenn uns vieles fehlt, dann wird ja geprüft, ob wir festhalten in unserem Glauben, in das, was wir behaupten. Ne? Wenn jemand behauptet, ich vertraue Gott, wie Jesus zum Beispiel, ne? Er sagt, ich glaube an Gott, aber er ist ja 40 Tage in der Wüste und hat nichts zu essen. Und dann kommt der Teufel und sagt, weißt du was, wäre das nicht eine ganz interessante Sache, hier aus diesen Steinen Brot zu machen, ja, dann hättest du nicht mehr Hunger. Ne? Oder wenn jemand durch so eine Wüstenzeit geht und dann sehr, sehr wenig Geld hat, er weiß nicht, wie er seine Brötchen kaufen soll, dann kommt die Versuchung, ja, warum gehst du nicht hin und beklaust jemand, ne? Du musst ja deinen Hunger stillen, ne? Solche Versuchungen kommen ja nicht, wenn wir viel Geld haben, wenn wir viel zu essen haben, sondern in dieser Wüstenzeit. Und David, der hatte auch so eine Wüstenzeit. Die Zeit, wo Saul ihn verfolgt hat, wo er in Höhlen leben musste. Und ihr kennt sicher die Geschichte, als dann Saul zu dieser Höhle gegangen ist, sich da hingesetzt hat und ihr wisst schon, was er da gemacht hat. Und er war direkt neben David. David könnte ihn töten, versteht ihr? Und er hat es nicht gemacht. Dadurch hat er gezeigt, seine moralische Festheit hat er in diesem Moment gezeigt. Und das Gleiche, ne, müssen wir auf unser Leben übertragen. Wenn es eng wird, wenn die Prüfung kommt, bleiben wir fest an das, was wir behaupten, an das, was ich immer sage, ich glaube an der Bibel und so weiter und in den Maßstäben der Bibel, bleiben wir fest oder dann sagen wir, okay, na, ich mache hier eine Ausnahme, ne? Weil es eng geworden ist. Ja, aber genau wenn es eng wird, genau wenn es eng wird, ne, dann ist der Moment, wo wir zeigen, welche unsere Werte sind. Nicht, wenn alles gut ist, ne? Nein, dann werden wir nicht geprüft. Outra. Só puxar um pouquinho para a esquerda. É ali, na parte de cima que está entrando. Tá, obrigado. Deu, tá bem. Erfolgreiche Geschäftsleute werden oft beneidet. Es gibt ja viele erfolgreiche Geschäftsleute auf der Welt und ich weiß nicht, wie sie alle zum Erfolg gekommen sind. Aber sicher gibt es ganz, ganz viele erfolgreiche Geschäftsleute, die ja von unten angefangen sind, die ganz arm waren am Anfang. Man liest solche Geschichten. Die ganz arm waren am Anfang, haben sich Mühe gegeben, haben ganz tolle Ideen gehabt und haben sich draufgearbeitet. Ne? Und viele beneiden sie. Oh, ich möchte so sein wie der und der. Guck mal, wie reich er ist und so. Ne? Aber sie möchten nicht das alles durchmachen, was er durchgemacht hat. Ne, sich durchgeboxt hat durch im Leben, durch die Schwierigkeiten und so, sich hochgearbeitet hat. Eine Berufung zu haben bedeutet nicht, ein asphaltierter Weg vor sich zu haben, sondern es kommen Schwierigkeiten, welche das Training sind für den Amt. Viele denken, ich habe eine Berufung und leider habe ich ja Probleme und beten noch, Gott, befreie mich von den Problemen. Aber nein, die Probleme sind ja genau das Training für die Berufung. Viele Menschen nennen sich, oh nein, Probleme, das will ich nicht. Ne? Das ist falsch, die falsche Einstellung. Probleme sind da, damit wir sie lösen. Und durch dieses Lösen lernen wir und wachsen wir. Wenn die Welt, wenn in der Welt alles leicht wäre, uns alles hinterhergeworfen wäre, dann wären wir alle Schwächlinge. Versteht ihr? Sondern wir wären stark durch die Schwierigkeiten, durch die Probleme. Durch die Kämpfe. Gott erlaubt, dass wir durch Täler gehen, nicht weil Gott es gefällt, uns am Boden zu sehen, sondern wir werden dadurch trainiert, mutiger zu werden. Nach großen Kämpfen kommen große Siege. Alles, was im Prozess geschieht, ist Training. Deswegen beschwere dich nicht. Das habe ich schon öfter gesagt und ich will euch ja Mut machen. Was ich ja schon öfter gesagt habe, dass ein Sieg ohne Kampf, ne, ist ja eine etwas unlogisch, ist etwas nur für Menschen, die sich selber betrügen. Das heißt, wenn jemand jetzt zu einem Laden geht und sich so einen Pokal kauft und da drauf schreiben lässt, Weltmeister, Fußweltmeister 2021 oder so, ne, und stellt das im Regal, ne, dann ist es ja ein Witz, ne? Ja klar, weil im Jahr 2021 keine Fußball-Weltmeisterschaft gab. Aber nicht nur deswegen, ne, weil das steht nicht für keinen Kampf. Das, ne, dahinter ist ja kein Kampf. Das kann jeder machen, zum Laden gehen und sich da eine Medaille kaufen und schreiben, Weltmeister im Schwimmen oder so, 100 Meter. Ne, und sich das dann hier hinhängen, hier an der Brust, ne? Aber wirklich dahin gehen und schwimmen, ne, die 100 Meter und siegen, ne, das kann nicht jeder. Und nur wenn das wirklich getan hat, ne, kann er auch wirklich stolz sein, das zu zeigen. Und das ja übertragen in unser Leben. David hat ja Goliath besiegt. Aber nur nachdem er Goliath besiegt hat, können wir sagen, toll, David ist groß, guck mal, ne. Aber bevor er das gemacht hat, haben alle gesagt, David ist ein Spinner, David ist verrückt. David ist bekloppt, David wird sterben, Goliath wird ihn treten wie ein, ne, wie eine Mücke, und es wird ein totaler Versagen und Israel wird zerstört und so weiter. Das haben alle gesagt. Ne? Vorher. Nur nach dem Sieg haben alle gesagt, großer David, versteht ihr? Und so ist es auch in unserem Leben. Uns wird nichts geschenkt. Wir müssen zuerst mal kämpfen und der Feind ist groß und guck mal, ne, umso größer der Feind ist, umso größer sind auch die, ne, die Verdienste, die Ehre, dieses Sieges. Das ist logisch. Wenn jetzt ein ganz großer Mann, wenn jetzt Goliath David besiegt hätte, dann würde niemand sagen, großer Goliath, versteht ihr? Nein, weil David ja so klein war, versteht ihr? Aber David hat Goliath besiegt und deswegen haben alle gesagt, wow, ne, wow, ein so kleiner hat einen so großen besiegt. Und deswegen in unserem Leben, wenn die Kämpfe kommen, dann sollen wir denken, ja, hinter jedem Kampf steht der entsprechende Sieg. Wenn der Kampf groß ist, dann ist ja der Sieg auch groß. Deswegen ist ja jeder Kampf ein Trampolin für die Ehrung. Jesus hat das einmal ganz toll ausgedrückt. Er hat seinen Jüngern gesagt, ich gehe hin, um verherrlicht zu werden. Ne? Der Sohn des Menschen geht hin, um verherrlicht zu werden. Das hat, in anderen Worten hat er gesagt, ich gehe hin, um zu siegen. Halleluja, geh hin, um zu siegen. Was hat er damit gemeint? Er sagt, ich gehe auf das Kreuz. Ich gehe auf das Kreuz. Ich gehe hin, um gekreuzigt zu werden. Das war die Wahrheit. So war das. Jesus, er ging auf das Kreuz. Aber er hat seinen Jüngern gesagt, ich gehe hin, um verherrlicht zu werden. Versteht ihr? Weil er über den Berg geguckt hat. Er hat gesehen, hinter der Kreuzigung geht's die Auferstehung. Und weil die Kreuzigung so schlimm war, war die Auferstehung so schön. Bitte vergesst solche Sachen nie. Ne? Deswegen seid mutig. Seid mutig. Halleluja. Halleluja. Nächste Woche machen wir weiter an dieser Stelle. Von David können wir so vieles lernen. So vieles lernen. Ich lese noch hier eine Frage, die wir gleich besprechen werden. Frage Nummer 2. Welcher ist der Unterschied von einem Traum zu einem Plan? Diese Frage werden wir gleich besprechen. Die anderen zwei Fragen werden wir nächste Woche besprechen. Amen. Gott segne euch.